Dienst, ich freue mich, dass Sie die Uhren richtig gestellt haben und dass wir nun in der Zeit miteinander hier beginnen können. Und lassen Sie uns nun zu Beginn von dem Lied 231, die Verse 1 bis 5 singen. Nun danket all und bringet Ehr. Herr, wir danken dir, dass heute Konfirmation ist. Du willst, dass unsere Kinder zu dir kommen. Du hast sie schon in der Taufe gerufen. Nun hilf ihnen heute mit einzustimmen in das Bekenntnis der Gemeinde. Sei du mitten bei uns. Uns segne diesen Tag. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Und nun hören wir die Stuttgarter Gläserkantorei unter Professor Scheible. Wollen wir entfalten, was christlicher Glaube ist. Schon die ersten Jünger haben den Glauben an ihren Herrn in kurzen Worten zusammengefasst. Eines der frühen christlichen Bekenntnisse aus dem Neuen Testament hat folgenden Wortlaut.
Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.
In den ersten Jahrhunderten der Kirche haben die Christen das, was ihnen aus dem Zeugnis der Bibel das Wichtigste war, als Richtschnur für ihren Glauben zusammengefasst. Wir nennen das das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir bekennen nun Konfirmanden und Gemeinde zusammen mit den Worten der Väter unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Martin Luther hat dieses Glaubensbekenntnis mit folgenden Worten erklärt.
Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Äcker, Vieh und alle Güter beschert. Mich mit allem, was Not tut, für Leib und Leben reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit und all mein Verdienst und Würdigkeit. Das alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr.
Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von Sünden, vom Tod und der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleich wie er ist auferstanden vom Tod, lebet und regiert in Ewigkeit, das ist gewisslich wahr.
Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben, in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Jesus Christus ein ewiges Leben geben wird, das ist gewisslich wahr.
Und wenn wir nun versuchen, diesen Inhalt unseres Glaubens mit Worten unserer Zeit auszusprechen, so setzen wir unseren Versuch nicht an die Stelle des alten Bekenntnisses, aber nehmen wir es ernst, dass jede Zeit sagen muss mit ihren Worten, was sie glaubt.
Wir vertrauen darauf, Gott, der Herr, ist unser Vater. Alles ist durch ihn geschaffen, der Weltraum und jedes Atom. Jedes Leben verdankt ihm Wesen und Gestalt. Auch wir Menschen sind sein Werk. Gott ist der Herr über die Natur. Er lenkt Menschen und Völker auch da, wo wir sein Tun nicht begreifen können. Wir glauben an Gott, den Vater. Von ihm empfängt unser Leben Sinn und Ziel.
Wir vertrauen darauf. Gott ist in Jesus Mensch geworden und uns ganz nahe gekommen. Jesus war ein Mensch unter den Menschen und blieb doch immermals der Sohn mit dem Vater verbunden. Er war das in Vollkommenheit, was wir nach Gottes Willen sein sollen. Ein Mensch unter Gott, weil er allein Gott die Ehre gab und keinen Menschen preisgeben wollte, musste er sterben. Aber er blieb nicht im Tode. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und in seine uns verborgene Welt aufgenommen. Am jüngsten Tage wird er erscheinen, um Gericht zu halten und seine Herrschaft sichtbar aufzurichten. Wir glauben an Jesus Christus. Bei ihm sind wir geborgen für Zeit und Ewigkeit.
Wir vertrauen darauf, Gott ist durch seinen Geist bei uns. Er sammelt Menschen aus allen Völkern zu seiner Gemeinde auf Erden. Gottes Geist führt zur Umkehr, stiftet Glauben und schenkt Vergebung. Er bringt uns die Hoffnung auf Gottes neue Welt und gibt damit unserem Leben Richtung und Ziel. Wir glauben an den Heiligen Geist. Durch ihn empfangen wir Mut zum Glauben, Kraft zum Dienen, Ausdauer im Hoffen.
Sei Lob und Preis mit Ehren. Wir singen 188, Vers 5. Aus dem Glauben wächst das Leben und Gott hat uns Richtlinien an die Hand gegeben, die 10 Gebote. Wie beim Glaubensbekenntnis hören wir jetzt zuerst die einzelnen Gebote, dann die Erklärung Martin Luthers und dann eine Erläuterung unserer Zeit. Das erste Gebot.
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir nicht in Angst leben, weder vor der Macht der Menschen noch vor dem Stand der Gestirne. Gott will allein unser Herr sein. Wer sich an ihn hält, empfängt wahre Freiheit.
Das zweite Gebot.
Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen.
Wir sollen Gott fürchten, lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir seinen Namen nicht missbrauchen, weder in abergläubischen Beschwörungen noch durch gedankenloses Gespätz. Gott selbst will unser Helfer sein, wer in allen Dingen anruft, dessen Gebet wir da hören.
Das dritte Gebot.
Du sollst den Feiertag heiligen.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir seine Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern dasselbe heilig halten, gerne hören und lernen. Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir uns nicht zu Tode hetzen, weder durch pausenlose Arbeit noch durch atemlose Jagd nach Vergnügen. Gott selber will unser Meister sein. Wer sich ihm anvertraut, dessen Leben wird auch Erfüllung finden.
Das vierte Gebot.
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst im Lande, das dir dein Herr, dein Gott geben wird.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten noch erzürnen, sondern sie in Ehren halten, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert halten. Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir nicht ständig in Auflehnung leben,
weder gegen unsere Eltern noch gegen die Ordnungen menschlichen Zusammenlebens. Gott selbst will unser Vater sein. Wer sich von ihm finden lässt, kann in der Gemeinschaft leben.
Das fünfte Gebot?
Du sollst nicht töten.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten an Leib und Leben keinen Schaden noch Leid antun, sondern ihm helfen und beistehen in allen Nöten und Gefahren. Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir andere nicht unmenschlich behandeln, weder indem wir ihr Lebensrecht beschneiden, noch gar Hand an ihr Leben legen. Gott selbst will unser Beschützer sein. Wer sein Gebot ernst nimmt und achtet, kann andere ernst nehmen und achten.
Nun hören wir wieder die Stuttgarter Bläserkantorei. Und nun das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir keusch und zuchtvoll leben in Worten und Werken und an jeder sein Gemahl Liebe und Ehre. Mit diesem Gebot will uns Gott helfen, dass wir uns nicht zügellos gehen lassen, weder indem wir uns selbst nachgeben, noch indem wir andere zum Gegenstand unserer Befriedigung machen. Gott selber will für unser Glück eintreten. Wenn man mit ihm diesen Weg geht, kann annehmen, was Gott ihm bestimmt hat.
Das siebte Gebot. Du sollst nicht stehlen.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten sein Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen, bessern und behüten. Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir uns nicht auf unehrliche Weise bereichern versuchen, weder durch Diebstahl oder Betrug, noch indem wir andere Menschen ausbeuten. Gott selbst will uns versorgen. Wer auf ihn sein Vertrauen setzt, kann geben, statt zu nehmen.
Das achte Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder uns Gerede bringen. Wir sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir nicht von der Wahrheit abweichen, weder zur eigenen Bequemlichkeit, noch weil andere es von uns verlangen. Gott, der Herr, hat Vertrauen zu uns. Wer dieses Vertrauen annimmt, kann selber Vertrauen schenken.
Das 9. Gebot: Du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Hauses.
Wir sollen Gott lieben und fürchten, dass wir unseren Nächsten nicht mit List nach deinem Erbe oder Hause trachten, noch es mit einem Schein des Rechtes an uns bringen, sondern ihm dasselbe zu behalten, förderlich und dienlich sind.
Das 10. Gebot: Du sollst dich nicht lassen gelüsten deines nächsten Weibes, noch seines Knechts, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch seines Esels, noch alles, was dein Nächster hat.
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht sein Weib, Gesinde oder Vieh ausspannen, abwerben oder abwendig machen, sondern sie zurückrufen, dass sie bleiben und tun, was sie schuldig sind. Mit diesem Gebot will Gott uns helfen, dass wir nicht neidisch sein müssen, weder auf den Besitz der anderen noch auf den Erfolg, weder auf die besonderen Chancen der anderen noch auf ihr besonderes Können. Gott, der Herr, ist der Geber allen guten Gaben. Wer alles dankbar von ihm empfängt, kann anderen das ihrige gönnen.
Und nun singen die Konfirmanden mit den Mitarbeitern unserer Jugendarbeit zusammen ein Lied, das junge Menschen heute singen. Weil es kein ausgebildeter Chor ist und wir vielleicht mehr nur den Rhythmus als den Text verstehen, will ich Ihnen das sagen, was Sie singen. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Seinen Sohn führt er zum Brandaltar, zu opfern ihn, wie es ihm von Gott befohlen war. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Und dann geht es weiter. Lass mich an dich glauben, wie Daniel es tat, wie Simeon es tat, wie Stephanus es tat. Lass mich an dich glauben, wie einst der Väter Schar. Ihrer Wolke Zeugen umgibt mich immer da. Wenn Satan kommt und Angst mir wird, dann lass mich nicht allein, sei mir der gute Hirt, dass ich treu bestehe, wie einst der Väter Schar.
Thank you.
Kirchenmusikprofessoren haben diesen Sound überstanden. Und nun zu dem nächsten Kapitel, die heilige Taufe. Jesus ruft Menschen in seine Nachfolge. Er hat den Auftrag der Taufe gegeben.
Christus spricht, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.
Der württembergische Reformator Johannes Brenz, der hier an unserer Kanzel auch begraben liegt, der sagt über die Taufe.
Die Taufe ist ein Sakrament und göttlich Wortzeichen, womit Gott der Herr durch Jesus Christus seinen Sohn samt dem Heiligen Geist bezeugt, dass er dem Getauften ein gnädiger Gott wolle sein und verzeihe ihm alle Sünden aus lauter Gnade um Jesu Christi willen und nehme ihn auf an Kindesstatt und zum Erben aller himmlischen Güter.
In der Taufe spricht Gott uns zu, dass alles, was durch Jesus Christus zum Heil der Welt geschehen ist, uns persönlich gilt. Er will, dass wir zu uns kommen, Jesus Christus als unseren Herrn anerkennen und bei seinem Wort und seiner Gemeinde bleiben.
Und als Hilfe zum Glauben hat uns dieser Herr das Abendmahl gegeben.
Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, denn das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, denn das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis.
Dazu sagt noch einmal Johannes Brenz,
das Abendmahl ist ein Sakrament und göttlich Wortzeichen, worin uns Christus wahrhaftig und gegenwärtig in Brot und Wein seinen Leib und sein Blut schenkt und darreicht und vergewissert uns damit, dass wir haben Verzeihung der Sünden und ein ewiges Leben.
Und dieser Herr will uns einmal alle versammeln zum letzten Abendmahl in seinem ewigen Reich. Und dann als letztes Kapitel das Gebet, die Brücke der Verbindung. Dies hat uns Jesus geschenkt. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Jesus hat uns im Vater unser ein Gebet gelehrt, das Maßstab für unser Beten sein soll. Vater unser im Himmel.
Gott, du bist über uns wie der Himmel, um uns her wie die Luft, und unter uns wie die Erde. Du bist der Herr über die ganze Welt, über die unermessliche Weite des Weltraums, über unsere Erde und über alle Menschen. Wir danken dir, dass du uns hörst, wenn wir dich anrufen. Wir danken dir, dass du uns durch Jesus erlaubst, dich unseren Vater zu nennen.
Geheiligt werde dein Name.
Überall in der Welt gebrauchen Menschen deinen Namen gedankenlos, gleichgültig, verächtlich. Hilf, dass wir nicht mitmachen bei dem Geschwätz über dich. Halte du die Wacht über unsere Worte, nimm unsere Zunge in Zucht, lass durch unser Reden und Tun deinen Namen geehrt werden.
Dein Reich komme.
Unsere Welt ist deine Welt. Wir möchten gerne, dass es auf dieser Erde so zugeht, wie es dir gefällt, in unseren Häusern und Familien, in unserem Land und unter den Völkern. Hilf uns dafür, all unsere Kräfte einzusetzen. Wir wissen aber auch, dass wir Menschen aus eigener Kraft das Misstrauen, den Hass und die Gewalt nicht ausrotten können. Wir wissen, dass der endgültige Friede erst kommen wird, wenn du selber kommst. Darum bitten wir dich, komm zu uns mit deiner erneuernden Kraft.
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
Wie du selbst einen Willen hast, so hast du auch uns einen Willen gegeben. Aber unser Wille steht nicht im Einklang mit deinem Willen. Das macht uns Not. Überall in der Welt ist Streit, weil jeder seinen Willen durchsetzen möchte. Du willst aber, dass wir im Frieden leben. Hilf, dass wir unseren eigensüchtigen Willen überwinden und deinen Willen tun.
Unser täglich Brot gib uns heute.
Wir gehören zu den Menschen, denen es besser geht als vielen anderen. Jeden Tag können wir uns satt essen, wir haben Wohnung und Kleidung. Gib uns ein offenes Herz und offene Hände, denen zu helfen, die hungern und nicht genug zum Leben haben. Hilf uns aber auch, dass wir Menschen nicht von Brot allein leben, sondern ebenso von deinem Wort, das Leben ist und Leben gibt.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Du kennst die Gedanken, die unsere Fantasie beherrschen. Du hörst, was wir reden, wie viel halbbare oder lieblose Worte über unsere Lippen gehen. Du siehst auch, was wir tun gegen deinen Willen und dein Gebot. Und du weißt, was wir schuldig bleiben, dir und den Menschen um uns her. Vergib uns unsere Schuld. Hilf uns, gut zu sein, auch gegen solche, die uns Unrecht tun.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Es ist so viel Leid in der Welt und so viele Menschen geraten in Verzweiflung. Es gibt so viel Unrecht und so viele müssen unschuldig leiden. Es gibt so viele Versprechungen und so viele Enttäuschungen, dass wir aneinander irre werden. Unser Wille ist zu schwach für das Gute. Es ist, als ob einer hinter uns stünde, der uns zwingt, deinem Willen nicht zu folgen. Einer, der stärker ist als wir. Bewahre uns vor dem Bösen, lass uns bei dir bleiben, denn wir brauchen dich an jedem Tag zu jeder Stunde.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Weil Gott uns in Christus, den Heiligen Geist, Richtung und Halt gibt, Trost und Geborgenheit, dürfen wir uns ihm anvertrauen und mit dem Apostel bekennen. Keiner von uns lebt für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, gehören wir dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Weil denn weder Ziel noch Ende, lassen Sie uns vom Lied 232 den 11. Vers singen. 232. Ich war, liebe Konfirmanden, nach so viel Anstrengung, und ihr habt's gut gemacht, nur noch ein leichter Text. Einer, den man so verstehen kann, ja, einen, den ihr sicher von Kindheit an schon kennengelernt. Zwar im Lukas-Evangelium im 8. Kapitel wird davon berichtet. Und es begab sich an der Tage einem, dass Jesus in ein Schiff trat samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, lasst uns über das Meer fahren. Und sie stießen vom Lande. Und da sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Windwirbel auf den See und die Wellen füllten das Schiff und sie standen in großer Gefahr. Und da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir verderben. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers und es ließ ab und es ward eine Stille. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber und verwunderten sich und sprachen untereinander, wer ist dieser? Lasst uns über das Meer fahren. So sagte ja Thor Heyerdahl zu seinen verwegenen Kumpanen. Nach altägyptischem Vorbild hatten sie aus 70 Zentimeter dicken Papyrusbündeln ein Boot gebaut. Mit diesem fast seeuntüchtigen Schiffswaschkorb, ohne Motor und Ruderwerk, stießen sie in See. Nur der Humboldtstrom und der Nordostpassat sollte sie zu den karibischen Inseln treiben. Nicht wahr? Das ist eine Möglichkeit, den Atlantik zu überqueren. Lasst uns über das Meer fahren. So sagte mein Kumpel zu mir. Gemeinsam erstanden wir ein Ticket auf der Schiffsagentur und bestiegen den Ozeanriesen in Bremerhaven. Keine Minute war langweilig auf der Fahrt nach New York. 9 Tage Jubel, Trubel, Heiterkeit. Bei Sonne ließen wir uns auf Deck grillen und bei Regen sagen wir in der Taverne, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Nur schade, dass alles nach 9 Tagen schon vorüber war. Das ist die andere Möglichkeit, den Atlantik zu befahren. Lasst uns über das Meer fahren. So sagt der Einhandsegler zu sich selbst. Er präpariert seine Scholle und setzt die Segel. Im Vertrauen auf seine Kraft und sein Durchhaltevermögen hofft er schon, das sichere Ufer, den Hafen, zu erreichen. Kurzum, es gibt verschiedene Möglichkeiten der Atlantikfahrt. Und das ist bei eurer Lebensfahrt nicht anders. Um über das Meer der Zeit zu kommen, könnt ihr es anstellen wie Thor Heyerdahl. Ihr lasst euch treiben, einfach treiben, auch wenn ihr abgetrieben werdet. Alle Strömungen, egal welcher Richtung, sind recht. Frisch, fröhlich wird auf allen Wellen geritten. Ob es die Rock-, Pop- oder Softwelle ist, irgendwo wird man ja schon landen. Oder um über das Meer der Zeit zu kommen, kann man es machen wie wir. Ihr amüsiert euch wie auf einem Luxusdampfer. Jede Kabine ist mit einem Fernseher und jeder Gürtel mit einem Walkman ausgestattet. Man will ja gar nicht wahrhaben, dass es Hurrikane und Driften und Abgründe gibt. Auf allen Lebensdeck soll es klingen, freut euch des Lebens. Nur schade, dass das Leben so kurz ist. Und eine dritte Möglichkeit ist die, ihr könnt es dem Einhandsegler abgucken. Ihr richtet euch euer Leben selbst ein und hängt immer euer Fähnlein nach dem Wind. Und dann wird man es ja mit etwas Muskelkraft und Durchhaltevermögen schon packen. Wisst ihr, liebe Freunde, dass es eine andere Möglichkeit der Lebensfahrt gibt. Nicht sich treiben lassen von allen Zeitströmungen. Nicht sich amüsieren lassen auf dem Rummelplatz der Weltgeschichte. Nicht sich bewegen lassen von seinen eigenen Kräften, sondern sich einladen lassen vom Herrn der Zeit, vom Herrn der Weltgeschichte, von dem Herrn aller Möglichkeiten. Lasst uns über das Meer fahren, so sagt er es zu seinen Jüngern. Lasst uns über das Meer fahren, so sagt er es zu seinen Leuten. Lasst uns über das Meer fahren, so sagt er euch heute Morgen. Sein Boot steht am Ufer eures Lebens. Es ist noch platzfrei. Er ruft, bitte einsteigen. Die Jünger sind damals eingestiegen und ihr?
Immer wieder höre ich, wie schwierig die Nachfolge sei. Konfirmanden sagen, man muss die Sprüche lernen. Junge Leute sagen, man muss zur Kirche gehen. Erwachsene sagen, man muss die Bibel lesen. Alte sagen, man muss die Hände falten. Und Jesus sagt, man muss überhaupt nicht. Man darf. Nachfolge ist kein harter Befehl. Nachfolge ist nur ein Schritt vom Festland ins Fahrzeug. Nachfolge ist geradezu nur ein einziges Schrittlein. Zu dem seid ihr heute Morgen eingeladen. Herzlich und dringlich, lasst uns über das Meer fahren. Und bei dieser Fahrt, liebe Freunde, gilt es drei Dinge zu beachten. Drei Dinge, die wichtig sind und diesem Text stehen. Nämlich Augen auf, Mund auf und Ohren auf. Drei kurze Anweisungen. Erstens, Augen auf, so wie die Jünger. Sie sahen ihr ächzendes Schiff bei Windstärke 10. Ein plötzlich aufkommender Windwirbel hat die sonst aalglatte See in ein Tollhaus verwandelt. Brecher schlugen über Bord. Von Kennern wissen wir, dass dort bei ruhigem Wetter plötzlich Fallwinde kommen und alles in ein Chaos versetzen. Stürme auf dem See Genezareth sind Realität. Stürme im Leben sind immer Realität. Es gibt nämlich auch wirtschaftliche Stürme. Es gibt politische Stürme. Es gibt familiäre Stürme. Es gibt Stürme im eigenen Herzen. Die Anwesenheit Jesu im Boot ist keine Garantie für eine sturmfreie Überfahrt. Wir meinen das zwar, wir denken daran, wir möchten das gern. Wir rechnen insgeheim damit, dass man doch auch sicher hinübergetragen wird. Nicht umsonst haben wir doch ein Jahr den Unterricht abgesessen und das Glaubensbekenntnis gepaukt. Als Kirchenmitglied wird man ja wohl Anteile besitzen, sicher und unversehrt ans andere Ufer getragen zu werden. Konfirmationstag ist doch so etwas Ähnliches wie Zahltag. Aber das ist eben frommer Egoismus, der uns tief in den Knochen steckt. Und deshalb kommt der Sturm. Und deshalb fängt es aus allen Löchern an zu blasen. Und deshalb haben gerade Leute, die sich für ihn entschlossen haben, mit Gegenwind zu schaffen. Martin Luther sagt einmal, kommt Christus ins Schiff, dann wird es Sturm und Wellen geben. Und ihr werdet um diese Erfahrung nicht herumkommen. Gerade die, die heute aufrichtig ihr Ja sagen, die werden merken, wie ihnen der Wind ins Gesicht bläst und wie ihnen nicht nur einmal das Wasser bis zum Halse steht. Aber Zeiten der Not sind nicht Zeichen seiner Abwesenheit. Sie können Zeichen seiner besonderen Nähe sein. Denn erst in Sturmzeiten unseres Lebens wird uns klar, ob wir an uns selber glauben oder aber an den, der Sonne, Luft und Winden gibt, Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann, weil dem so ist. Deshalb Augen auf. Und das Zweite, Mund auf. So wie die Jünger. Sie baten, Herr, hilf uns. Einige von ihnen waren Fischer. Sie haben schon manchen Sturm erlebt. Vor einer steifen Brise und ein paar nassen Klamotten hatten sie keinen Bammel. Wir schaffen das schon. Wir sacken nicht ab. Wir kommen durch. So machten sie sich gegenseitig Mut und dann lief der Kahn voll und das Kentern war nur noch eine Frage der Zeit. Und jetzt gab es nur noch eine einzige Alternative. Es ist nicht genug, wenn wir bei Politstürmen die Öffentlichkeit wecken. Wir müssen Jesus wecken. Jesus will geweckt sein. Nicht der Sturm, nicht das Getöse des Meeres, nicht das Knarren der Ruder macht ihn hellwach. Aber bei dem Ruf seiner Leute, Herr, hilf, da steht er auf. Bei jedem eurem Anruf will er seine Verheißung wahrmachen. Rufet mich an in der Not, so will ich euch erretten. Gottes große Stunden schlagen dann, wenn wir meinen, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Und wer dies weiß, wird den Namen Jesus nicht als Notrufnummer 110 bei sich tragen, sondern der wird täglich jeden Morgen und Abend diese Nummer anwählen, weil er täglich auf den Zugriff und Eingriff dieses Herrn angewiesen ist. Ihr Freunde, merkt's euch, in jedem Augenblick rufet mich an und bittet, so wird euch gegeben. Seine Zentrale ist rund um die Uhr besetzt. Deshalb Mund auf und das Letzte, Ohren auf, so wie die Jünger. Sie hörten, wie dieser Herr aufstand und dem Meer sein Schweig und Verstumme entgegenschleuderte. Sie hörten, wie das Getöse des Meeres abebbte. Sie hörten nur noch Jesus allein. Und dann wussten sie, es ist der Jesus. Sie wussten, es ist der Herr. Sie wussten, es ist dieser Herr. Liebe Freunde, im Grunde wollte ich in 12 Monaten euch nichts anderes sagen, als dies eine einzige. Es ist der Herr. Das müsst ihr wissen. Es ist der Herr, der wirklich ist. Ich las von dem Buben, der nach der Schule, einem schwarzen Jungen, der nach der Schule als Boy, als Lehrling oder als Azubi in ein vornehmes Hotel eingeführt worden ist. Und dort hatte er vielerlei Anweisungen zu lernen. Alles schwirrte ihm durch seinen Kopf. So musste er jeden Morgen an die Zimmertüren klopfen und fragen, ob etwas auszurichten sei. Und dabei sollte er sagen, My Lord, it is a boy. Mein Herr, es ist der Junge. Nicht zu laut, sonst fallen die Leute aus dem Bett. Nicht zu leise, sonst schlafen sie weiter. Aber er war völlig durcheinander über so vielen Anweisungen. Und so ging er am nächsten Morgen nervös an seine Arbeit. Er klopfte an die erste Tür. Zu leise, es rührte sich nichts. Dann noch einmal. Aber das klang wie ein Donnerwetter. Prompt kam es aus der Stube. What's going on? Was ist hier los? Und dann schrie der Junge in seiner Not. Boy, it is a Lord. Junge, es ist der Herr. Liebe Freunde, nichts anderes. So will ich schreien. Es ist der Herr, der vor eurer Tür steht. Es ist der Herr, der euch auf dieses Schiff haben will. Es ist der Herr, der euch sicher ans Ziel bringen will. Deshalb macht Augen, Mund und Ohren auf. Es ist der Herr, der euch heute Morgen persönlich einlädt und zusagt, du, komm, lass uns doch über das Meer fahren. Amen. Und nun singen wir gemeinsam vom Lied 107, den 6. Vers.
Nun bitte ich die Konfirmanden aufzustehen. Liebe Konfirmanden, ihr seid auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft worden. Bei eurer Taufe wurden eure Eltern und Paten gefragt, ob sie wollen, dass ihr Glieder der christlichen Gemeinde werdet. Ihr Ja kann eure eigene Antwort auf Gottes Ruf nicht ersetzen. Im Konfirmandenunterricht haben wir darüber nachgedacht, was dieser Ruf für uns bedeutet. Darüber habt ihr auch jetzt Rechenschaft abgelegt. Zusammen mit uns allen seid ihr darum gefragt, ob ihr im Glauben annehmen wollt, was der Herr in der Taufe euch geschenkt hat. Die Antwort auf diese Frage werdet ihr mit eurem ganzen Leben zu geben haben. Gott helfe euch, alle Zeit unseren Herrn Jesus Christus ein freudiges Ja zu geben. Wir beten für unsere Konfirmanden und stehen dazu auf. Lieber Vater, du lädst unsere Konfirmanden ein und wir danken dir dafür. Nun wartest du auf ihre Antwort. Du wirst sie immer aufs Neue fragen, ihr ganzes Leben lang. Du wirst fragen, ob sie bereit sind, bei dir einzusteigen. Du wirst sie fragen, ob sie bei dir im Schiff sind. Hilf ihnen, dass sie sich nicht gegen dich verschließen. Bewahre sie davor, dass sie gleichgültig an dir und deiner Gemeinde werden. Lass sie offen für dich sein, jetzt, wenn sie vor den Altar treten. Amen. Und nun tretet vor den Altar. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, dass euer Leib samt Seele begleitet werde zur Ewigkeit. Amen. Frank Metzger, Jesus spricht: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Dietrich Nowotny, Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Hans-Joachim Ogger: Einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Und Andreas Schmid: Ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Er segne euch und er mache euch zu Jüngern ein Leben lang. Amen. Der Thorsten Trautwein: Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Der Hans-Uwe Voigt: Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Der Markus Uhland: Ich will ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. Andreas Wolf: Des Herrn Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Willi Keller: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Er leite euch und stärke euch und mache euch zu Leuten seiner Ehre. Amen. Dorit Alweyer: Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Und die Susanne Bluthart: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat. Die Ellenkanz, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Und die Ursula-Kanz, erhalte mein Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. Der Herr stärke euch am inwendigen Menschen, dass ihr stark werdet auf die Zukunft unseres Herrn. Amen. Ute Fenichel, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und die Martina Fichtner, ich will mit dir sein und dich segnen. Die Ines Hafka, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Anita Hoffmann, der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seiest. Der Herr stärke euch. Und er bewahre euch vor dem Argen. Amen. Susanne Rapp, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Und die Andrea Schulz, euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn, unserem Gott. Nun hören wir auch noch einmal die Stuttgarter Bläserkantorei. Mit der Konfirmation ist eure Zugehörigkeit zur Gemeinde bestätigt. Ihr seid nun eingeladen zum Heiligen Abendmahl und könnt das Patenamt übernehmen. Die Gemeinde bittet euch, nicht nur an ihren Gaben, sondern auch ihren Aufgaben teilzuhaben. Keiner von uns lebt für sich allein. Ihr schenke auch Bereitschaft zum Dienst. Das Grußwort der Gemeinde spricht nun unser Stadtmissionar Martin Wolf, auch der Leiter unserer Jugendarbeit.
Ich habe vorhin bei eurem Lied sehr gerne mitgesungen und auch sehr laut mitgesungen, vielleicht haben Sie es gehört, aber nicht nur deshalb, damit ihr den rechten Ton und das rechte Tempo findet, sondern deshalb, weil ich dieses Lied, es war ja ein Gebet, weil ich dieses Gebet auch selber nötig habe. Lass mich an dich glauben. Dieses Gebet um den Glauben geht ja weiter nach der Konfirmation. Das Leben mit Gott und das Fragen nach Gott, bei manchem beginnt es erst richtig nach der Konfirmation. Und deshalb möchte ich euch bitten, im Namen dieser Gemeinde, auch der jungen Gemeinde, dass ihr eurer Kirche nicht den Rücken kehrt. Ich möchte euch einladen, dass ihr mit einsteigt bei uns heute Abend, das erste Mal beim Abendmahl, morgen um 16:30 im Mädchenkreis, am Dienstag 17:45 in der Jungenschaft und nächsten Sonntag wieder hier im Gottesdienst. Und dann so weiter. Es darf auch noch mehr werden. Und nun wünsche ich Ihnen, auch den Paten und den Eltern, einen gesegneten Festtag.
Das Schlussgebet spricht nun ein Konfirmand, der Andreas Schmid, mit seinem Vater. Wir wollen dazu aufstehen.
Herr Jesus Christus, wir rufen dich an. Hilf uns auf dem Weg, den wir nun zu gehen haben. Bleib uns zur Seite in den Fragen, die uns umtreiben. Lass uns immer wieder erkennen, dass du es gut mit uns meinst. Schenke uns Erfahrungen mit dir. Bewahre uns vor falschen Wegen und gib uns Kraft, dass wir Menschen werden, dass wir uns bewähren als Menschen, die mit dir rechnen.
Herr Jesus Christus, wir rufen dich an. Lass uns als Eltern, als Paten und Gemeindegliedern unseren Konfirmierten glaubwürdig zeigen, was das Leben in deiner Gemeinde bedeutet. Gib uns Weisheit, Geduld und die rechte Offenheit für den Umgang mit jungen Menschen. Hilf uns, dass wir unsere Verantwortung für sie erkennen und wahrnehmen und sie in ihrem Glauben und Leben nicht allein lassen. Leite uns alle, junge und Erwachsene, durch deinen Heiligen Geist und mache aus uns lebendige Glieder deiner Gemeinde, die dir angehören, mit ungeteiltem Herzen. Amen.
Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beschließen mit dem großen Danklied 228. 228, die Verse 1 bis 3. 228, 1 bis 3. das Opfer dieses Tages und ich bitte Sie um ein Opfer, wo wir so viel Ausgaben für uns selber haben. An die zu denken, die in diesen Tagen und Wochen besondere Ängste auszustehen haben. Es sind Jungen und Mädchen des syrischen Waisenhauses im Libanon, einer unruhigen Gegend. Wir haben es in den Nachrichten gehört, wie schwierig in diesem Landstrich die Situation ist. Mit unserem Opfer geben wir ein sichtbares Zeichen, auch an die zu denken, die es so nicht haben wie wir. Ein Dank und ich danke für ihr Geben. Ich möchte einladen zum Konfirmandenabendmahl heute um 18.30 Uhr drüben in unserer Schlosskirche. Dann am Dienstagabend hier in der Stiftskirche um 20 Uhr spricht die bekannte Psychologin Christa Mewes aus Uelzen zum Thema Erziehen ohne Gott? Fragezeichen. Auch dazu ergeht herzliche Einladung. Und nun geht mit dem Segen Gottes hinein in diesen Festtag. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.